Ich sag mal was, damit das so ganz sanft justiert werden kann, bevor es irgendwo einen riesen Schepperer tut. Okay. Ja, Petrus hat im Zeltlager eine große Rolle gespielt und er hat ja auch zwei Briefe geschrieben. Und nachdem wir jetzt doch ein paar Gäste da haben, bietet es sich vielleicht an, nachdem ich heute mit der Fortsetzung des Textes aus dem Petrusbrief dran bin, wenn wir uns mal kurz orientieren, wo wir denn stehen. Wir machen also in einer Predigtreihe, gerade verteilt auf verschiedene Brüder, den ersten Petrusbrief und überspringen heute den Punkt vom dritten auf das vierte Kapitel sozusagen. Was haben wir da schon hinter uns? Im Groben gesagt geht es darum, dass Petrus einen Brief geschrieben hat, der in verschiedenen Gemeinden vorgelesen werden sollte, die unter Bedrängnissen und auch Verfolgung gelitten haben. Und er stellt die Bedeutung eines Lebens zur Ehre unseres Herrn besonders heraus. Er legt zunächst mal am Anfang seines Briefes den Fokus auf die Stellung, die der Gläubige unter Berufung auf den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus bekommt und stellt dann dar, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, was daraus zu schließen ist, was das bedeutet für das Leben eines gläubigen Menschen, für das Leben eines Menschen, der seinem alten Dasein den Rücken kehrt und sich mit seinem Leben ganz Gott zuwenden möchte. Und wenn wir jetzt von Bedrängnissen reden, dann können wir uns, wenn wir hier in diesen komfortablen Räumen sitzen, einen sonnigen Tag vor uns haben, schon fragen, was geht das uns eigentlich an? Dann können wir eigentlich zuklappen und nach Hause gehen und vielleicht an den Badesee fahren oder sonst irgendwas Schickes machen, einfach aus unserem Komfort schöpfen. Mir ist da in unseren Lebensumständen etwas eingefallen, ein Beispiel, wieder wach geworden, was mir vor Jahren mal vor Augen stand, und zwar aus der Tierwelt. Kennt ihr bestimmt dieses Beispiel eines Frosches, den man einmal in heißes Wasser schmeißt, einmal in kaltes oder warmes Wasser setzt. Und da reagiert er ja ganz unterschiedlich. Wenn man den Frosch in sehr heißes Wasser wirft, springt er sofort raus, weil er merkt, das ist nicht meine Umgebung, hier sterbe ich. Also er hat den Tod unmittelbar vor Augen und reagiert richtig. Und wenn man den Frosch in so einen Kochtopf setzen würde und da je Minute ein Grad höher stellt, dann wird es halt langsam wärmer und wärmer und wärmer. Und der Frosch merkt das schon so, aber bevor er den entscheidenden Schritt tut, tritt ein Phänomen auf, was die Biologie muskuläre Spasmen nennt. Das heißt also, das sind so Lähmungserscheinungen. Du könntest jetzt näher was dazu ausführen wahrscheinlich. Wir wollen uns aber gar nicht mit muskulären Spasmen näher beschäftigen, sondern vielleicht eher mit geistlichen Spasmen nachher. Also mit Lähmungserscheinungen im Geiste, die uns eben sehr leicht in so einer Lebensumgebung, in der wir stehen, beschleichen könnten und die dann letzten Endes verhindern, dass wir eine feindliche Umgebung verlassen. Eine Umgebung, die uns langsam in den Tod überführt. So ab 40 Grad fängt das bei dem Frosch an und bei spätestens 60 Grad ist er definitiv tot. Und Bedrängnisse haben wir. Wir werden nachher im Wort dazu auch eine Stelle finden. Das müssen nicht Verfolgungen sein, dass jetzt jemand reinkommt und sagt, Veranstaltung geschlossen oder Untersuchungshaft. Das sind Bedrängnisse, die es gibt in dieser Welt, aber auch wir stehen in der Situation, wo uns dieser Brief hier was zu sagen hat. Und wir kommen gleich zum Predigttext und wollen uns da auf einen Abschnitt dann am Ende auch fokussieren, denn wir sind heute aufgefordert, eine Entscheidung vielleicht erstmalig zu treffen, zumindest aber nachhaltig zu erneuern. Ja, wir sind also, Michael hat das ja in der Predigt so am Ende im letzten Abschnitt schon gesagt. Es machte ihm so den Eindruck, als würden wir langsam auf so einen Höhepunkt zugehen. Und ich sehe das auch so. Wir sind an einem Punkt, wo es darum geht, uns unsere Stellung und die Konsequenzen, die daraus hervorgehen, in besonderer Weise bewusst zu machen. Es geht um den nächsten Abschnitt. Wir wollen uns beschäftigen mit 1. Petrus Kapitel 3. Und zwar die Verse ab Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 9. Im Mittelpunkt steht eine persönliche Aufforderung, die lesen wir jetzt mal vorab im Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Der Wille Gottes in unserem Leben, ja oder nein? Das ist das, was Petrus uns vor Augen führt. Und wir werden nachher noch sehen, dass Petrus auch als Persönlichkeit prädestiniert ist, uns diese Frage zu stellen. Denn er selbst hat an dem Punkt in seinem Leben in besonderer Weise auch zu kämpfen gehabt, was wir uns noch anschauen werden. Genau. Der Wille Gottes in unserem Leben, in meinem Leben, können wir uns ganz persönlich fragen, ja oder nein? Das ist auch die Überschrift über diese Predigt. Und Petrus stellt uns auch in den Abschnitten, in den Kapiteln vorher ja vor Augen, dass das keine Sache ist, die nur uns betrifft, sondern von Anfang an in seinem Brief zeigt er uns auf, dass wir ständig in Beziehungen stehen. Das ist nicht nur eine Entscheidung für uns persönlich. Natürlich müssen wir sie für uns persönlich treffen, aber sie hat unbedingt und jederzeit Auswirkungen auf unser Umfeld. Das Ja, genauso wie das Nein. Wir sind als lebendige Steine eingefügt in eine Gemeinde. Wir haben Vorgesetzte. Wir sind in Ehebeziehungen, jedenfalls einige von uns, eingebunden. Das sind alles Beziehungen, die Petrus in den vorherigen Kapiteln schon angesprochen hat. Dann lesen wir jetzt mal den vollständigen Predigttext ab Vers 18 in Kapitel 3. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten, im Geist. Es ist aber gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Soweit der Text mit einigen Passagen, die wir leicht in die Finger kriegen, und ein paar Abschnitten, die ganz komisch klingen. Wir gucken mal, wie weit wir da dann auch einsteigen wollen. Wir wollen uns fokussieren jedenfalls in unserem Blick auf Jesus Christus, der uns hier als Vorbild hingestellt wird. Und in dem Blick auf die Konsequenz, die zwingende Schlussfolgerung, die daraus aus diesem Blick auf Jesus sich ableitet, sich zu wappnen mit derselben Gesinnung. Also nicht nur hinschauen, sondern aus dem Hinschauen raus auch eine Entscheidung treffen. Und wir finden hier in diesem Text im Wesentlichen drei Bereiche. Wir finden diese Aufforderung, wir finden diesen Hinweis auf Jesus Christus, dieses Schlaglicht, diesen Spot auf dieses Vorbild und eine wichtige Information. Und wir gucken uns vielleicht mal die Information zuerst an, weil sie nämlich unsere Befassung mit dem Thema besonders bedeutsam erscheinen lässt. Und zwar steht die Information in Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Wir leben in der letzten Zeit. Wir wissen ja nicht, wann der Herr kommt, aber wir wissen, es fehlt an sich nichts mehr. Und es ist schon wichtig für meine Lebensführung, für mein Verhalten, wo ich meinen Standort verorten muss, wo ich mich befinde. Bin ich in einem Prozess, der eine historisch relevante Bedeutung hat, ganz am Anfang oder in der Mitte oder eher am Ende? Wie viel Zeit bleibt sozusagen kalkulatorisch, auch wenn ich nicht einmal weiß, ob ich den Tag überlebe? Aber ich muss ja planen, wir sind ja aufgefordert, auch unser Leben zu planen, zu gestalten, und dafür ist es bedeutsam, das zu wissen. Und Petrus gibt uns hier schon aus seiner Zeit, 60, 65 nach Christus, eine ganz entscheidende Information und sagt, wir leben in der letzten Zeit. Was das heißt, das wollen wir uns mal an einem Bibelwort vor Augen führen, das die Haltung der Menschen unserer Zeit uns ganz plakativ hinmalt. Und schlagen dazu mal 2. Timotheus Kapitel 3 auf, bitte. Ich lese die Verse 1 bis 5. Da ist vom geistlichen Niedergang in den letzten Tagen die Rede. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Wenn wir der Frosch sind, ist das das Wasser, was uns umgibt. In dieser Zeit leben wir, und das, was wir hier gelesen haben, das ist ja nicht nur Gegenstand und Abbild der Gesellschaft, sondern das ist ja auch das, was uns anempfohlen wird. Das ist ja das Verhalten, was uns die Gesellschaft und der Widersacher als vorzugswürdig präsentieren. Das repräsentiert ja den Zeitgeist. Dem sollen wir ja uns eigentlich anpassen. Das ist die Aufforderung der Welt an uns, und demgegenüber steht die Aufforderung, die wir gerade gelesen haben, im Kapitel 4, Versen 1 und 2. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. In diesem Widerspruch leben wir. Und hier ist eine Entscheidung gefragt. Und das ist eine Entscheidung, die ganz besonders für unsere Jugend unfassbar schwer ist. Wenn ich daran denke, dass wir am Rottachspeicher vor ein paar Wochen die Taufe hatten, wenn wir da uns daran erinnern, an diese Zeugnisse der Jugendlichen, die sagen, wie schwer ist schon der Weg dahin gewesen, um mal zu erkennen, ich komme ohne Jesus nicht durch dieses Leben. Und dann zu sagen, ja, das will ich machen. Und deswegen stehe ich heute hier. Wir haben gleich noch einen kleinen Blick auf die Taufe. Es ist hier auch von einer Taufe oder von Taufen gesprochen worden. Was das für welche sind, müssen wir uns noch ein bisschen genauer angucken, dass wir da nicht daneben greifen. Und dann denke ich mir, das hat ja jetzt gerade erst angefangen. Und wie schwierig ist das, jetzt den Weg richtig unter die Füße zu kriegen? Das ist wirklich die Information, die wir hier in diesem Text bekommen. Wir leben in einer Zeit, in der uns diese Themen, die wir hier in 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 1 bis 5 gelesen haben, anempfohlen werden, in der wir aufgefordert sind, so zu handeln. Natürlich wird das von unserer Welt nie so negativ an uns herangetragen. Das wird mit all den positiven, grundsätzlich positiven Eigenschaften verkleidet, die hinter diesen Themen stecken. Das könnte man jetzt näher ausführen, dafür fehlt uns aber die Zeit, um hier jetzt in diese Eigenschaften einzusteigen und in die Lüge und den Betrug, den der Satan mit diesen Themen an uns verübt, um uns zu verlocken und uns auf diese Schiene zu setzen. Jeder ist da auch an anderer Stelle herausgefordert. Ich denke, wenn wir das durchlesen, hier sind viele Eigenschaften drin, jeder wird sich irgendwo wiederfinden können. Und wird sagen, ja, da bin ich angefochten. Da geht mir das nahe, da fühle ich mich angezogen oder angelockt oder herausgefordert. Und das ist eben die Bedrängnis, die uns sehr wohl auch hier an diesem schönen Sonntagmorgen begegnet, wenn wir an die vergangene Woche denken, an Entscheidungen, die in der nächsten Woche vor uns liegen. Da sind solche Themen dabei, da müssen wir uns positionieren, wir müssen eine Entscheidung treffen. Denn wir können unseren Glauben nicht für uns behalten. Warum ist das so? Das steht in 1. Timotheus. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. Diese Entscheidung, dieser Entschluss und die ganzen Konsequenzen daraus sind keine persönliche Angelegenheit, sondern sie berühren die Grundfeste und den Pfeiler der Wahrheit. Das ist nämlich die Gemeinde. Hier in 1. Timotheus Kapitel 3 in dem Thema enthalten, der Wandel im Haus Gottes und das Geheimnis der Gottesfurcht. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Hier in diesem Haus, unter diesen Lebensbedingungen dieser Gemeinde, in der Gemeinde Gottes, können wir die Entscheidung, die wir gottgemäß treffen, entfalten. Das ist der Raum, wo wir üben können, den Willen Gottes zu verwirklichen, nach dem Willen Gottes zu leben, indem wir uns gegenseitig stärken. Und das, was wir hier in unserem Verhalten wahr werden lassen, Wirklichkeit werden lassen, durch unser Verhalten, nicht nur durch das, was wir sagen, das wird von außen betrachtet gesehen, nach dem, was wir hier gelesen haben, als Wahrheit angesehen. Wir repräsentieren die Grundfeste und den Pfeiler der Wahrheit. Und deswegen ist es außerordentlich entscheidend, ob wir ein Ja zu dieser Entscheidung haben, zu dieser Aufforderung oder ein Nein. Gottes Wille in meinem Leben in der letzten Zeit. Wir leben in diesem Spannungsfeld, sind aufgefordert, diese Entscheidung zu treffen. Und das hat höchste Bedeutung. Allerhöchste Bedeutung, denn wir, die Gemeinde, werden angesehen und wir sollen ja das widerspiegeln, was letzten Endes auf Jesus Christus hinweist und was es wert macht, diese Entscheidung zu treffen und Jesus nachzufolgen. Das ist also die wichtige Information hier in Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, damit wir einmal begreifen, wo wir stehen und dass es jeden Tag für uns spannend ist. Denn so eine Entscheidung hat natürlich Konsequenzen. Dieser Entscheidung müssen ja Taten folgen. Ich kann jetzt natürlich Ja sagen, aber Jakobus sagt uns ja schon, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Also wenn es ein Ja ist, dann muss alles, was wir tun, was dem nachfolgt, auch dem entsprechen. Und ein Jein gibt es nicht. Okay, das war die Information. Die Aufforderung ist an uns gerichtet. Die gucken wir uns gleich noch ein bisschen an. Wir wollen jetzt aber mal, weil das ganz, ganz wichtig ist, damit wir zurechtgerückt werden und unser Blick immer wieder sozusagen auf Null gesetzt wird, damit wir justiert werden können, neu auf Jesus schauen. Der Blick auf Jesus, auf dieses Vorbild, das ist das, was uns hilft. Das tun wir jetzt. Und da sind uns die Verse 18 bis 22 gegeben. Und natürlich ist hier das Vorbild Jesus Christus. Jesus Christus ist uns in vielen Dingen ein Vorbild. Hier ist uns das Leben von Jesus Christus als Vorbild gegeben für eine Entscheidung, um einen richtigen Entschluss zu fassen in dieser Aufforderung, die uns vorgelegt ist. Nämlich nach dem Willen Gottes zu leben, wie es in Vers 2 heißt. Ja, das, wenn wir jetzt hier in Vers 18 lesen, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Das ist nicht das Vorbild. Natürlich hat das Jesus Christus gemacht, da können wir ihm aber nicht folgen, denn da hat er ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das kannte nur er. Aber auch er musste eine Entscheidung treffen, um diesen Weg gehen zu können. Wir sehen das auch an dem Beispiel Noahs, das hier dann noch gebracht wird. Ja, und welche Entscheidung ist das gewesen, die Jesus getroffen hat? Es ist die Entscheidung gewesen, sich unter den Willen Gottes zu demütigen, den Willen seines Vaters zu tun, demütig zu sein, zu gehorchen und aus Liebe zu uns zu handeln. Und dass er auch in dieser Sache angefochten war, das finden wir an verschiedensten Stellen im Wort. Wir wollen mal ins Lukas-Evangelium ganz kurz reingucken, in das Kapitel 4, eine unglaublich spannende Stelle, die mich immer wieder beeindruckt, die Verse 6 bis 8, als er eben versucht wird vom Teufel, Lukas 4, Verse 6 bis 8, und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben. Denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Ja, da zeigt der Teufel unserem Herrn Jesus in einem Augenblick die ganzen Reiche dieser Erde. Alles, was da so glitzert und blinkt, alles, was auf diesem Erdball zu finden ist. Unter einer Bedingung, Vers 7. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. In diesem Moment will der Teufel unser Heil aufs Spiel setzen. Und er setzt alles ein, was er hat, weil er weiß, dass es Plunder ist. Es ist nämlich viel kostbarer, angebetet zu werden. Und Jesus gibt die einzig richtige Antwort. Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das ist eine dieser Stellen gewesen, wo Jesus Christus entscheiden musste. Für uns ist das so selbstverständlich, dass sich Jesus Christus für Gott und für uns entschieden hat. Aber das ist ein Punkt gewesen, den immerhin der Teufel für grundsätzlich geeignet gehalten hat, um hier etwas ins Wanken zu bringen. Wir erinnern uns dann auch an die Szene im Garten von Gethsemane, als Jesus wirklich gerungen hat. Da hat sein Kampf körperliche Auswirkungen gehabt. Sein geistlicher Kampf war körperlich zu erleben. Und noch ein Beispiel, was hier jetzt ganz besonders auch zu Petrus passt und auch so einen Blick auf Petrus wirft, deswegen ist mir das wichtig, Matthäus 16. Kapitel 16, Verse 21 und 22. Da spielt Petrus eben auch eine ganz entscheidende Rolle. Jesus kündigt an, dass er leiden und sterben müsse. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und da kriegt Petrus genau das vor Augen geführt, was er uns in seinem Brief vermitteln möchte. Er weiß das, weil er selbst in dieser Situation stand. An einem Punkt, das eine für vorzugswürdig zu halten, obwohl es die totale Katastrophe bedeuten würde. Und Jesus selbst hat ihm an dieser Stelle gesagt: Das ist das Richtige. Denke göttlich, nicht menschlich. Und außerdem hat Petrus nicht richtig hingehört, denn Jesus hat ihm auch was von der Auferstehung erzählt. Das ist aber sicherlich auch für Jesus natürlich so ein Punkt gewesen. Klar war Jesus hier souverän und hat richtig geantwortet, aber Jesus hat das erlebt, in welcher Spannung ein Mensch steht, und Jesus war Mensch. Und Jesus hat diese Entscheidung getroffen, die uns Vorbild ist. Eben zu sagen: Nein, ich tue den Willen Gottes, weil ich weiß, dass darin der Segen liegt. Damit erwerbe ich mir dieses Erbe der heiligen Gemeinde, dieser ganzen Kinder Gottes, die mein sind und die niemand aus meiner Hand nehmen kann. Jesus Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Er selbst musste nie sterben als Mensch, weil er schuldlos war. Deswegen konnte er für andere sterben, für uns. Wir müssen sterben wegen unserer eigenen Schuld vor Gott und brauchen jemanden, der deshalb diesen ewigen Tod, um den es hier geht, nicht, dass wir irgendwann mal einfach diesen Körper ablegen, dieses Zelt, wie Paulus es genannt hat, und diesen menschlichen Leib loswerden, sondern den ewigen Tod, um den es hier geht, das heißt das Verlorensein, das Getrenntsein von Gott, von allem, was gut und liebenswert ist. Er ist in diese Bresche gesprungen als Gerechter und hat sich bereit erklärt, für uns Ungerechte zu sterben, stellvertretend, damit er uns zu Gott führte, damit die Möglichkeit besteht, dass unsere Sünde gesühnt ist und wir vor Gott bestehen können. Er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Die Auferstehung ist das, was für uns zählt. Er ist uns vorangegangen in der Auferstehung. Er hat im Tod, in seinem Sterben, die Sünde und die Schuld getilgt, den Tod besiegt und ist in der Auferstehung zum ewigen Leben uns vorangegangen. Das ist unsere Hoffnung. Und das ist die Rechtfertigung und die Hoffnung, die wir in unserer Taufe, die wir vor ein paar Wochen auch erlebt haben, bezeugen. Und von dieser Taufe ist die Rede, wenn wir in Vers 21 den zweiten Teil ansehen. Sondern als Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das, worauf wir uns berufen. Die Rettung in der Taufe, die hier angesprochen ist, das ist die Taufe, die Jesus Christus selbst gemeint hat, als er in Lukas Kapitel 12, Vers 50, wenn ich mich recht entsinne, von seiner eigenen Taufe sprach. Wir wollen das eben überprüfen. Genau, Lukas Kapitel 12, Vers 50. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Das ist die Taufe Jesu Christi in den Tod, in der unser Heil liegt. Und wir haben hier auch noch dieses Beispiel von Noah, ja, das sind also hier ein paar schwierige Verse, die wir hier noch einordnen wollen, in welchem er auch hinging, in Vers 19, und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut erstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Also Jesus Christus ist kein Zeitreisender, das hat er nicht nötig, weil für ihn die Dimension Zeit ja gar nicht existiert, sondern im Geiste hat er durch Noah schon damals den Menschen die Möglichkeiten aufgezeigt, sich retten zu lassen. Und hat damals ebenfalls den Menschen die Möglichkeit aufgezeigt, eine Entscheidung zu treffen. Für den Zeitgeist, der sich in einer Abartigkeit gegen Gott auflehnte, dass Gott entschieden hat, jetzt gibt es Gericht. Das Gericht steht bevor. Und das ist auch die Zeit, in der wir stehen. Irgendwann kommt das Gericht und wir leben in den letzten Tagen. Und auch damals gab es die Gelegenheit zu sehen, was liefert mir der Zeitgeist und was bietet mir Noah an. Noah hat 120 Jahre lang gepredigt und an einem Schiff gebaut, obwohl es nirgendwo Wasser gab. Und 8 haben es geglaubt. 8. Der Rest ist ersoffen. Und so wie das Wasser damals das Gericht war, ist es eben ein Sinnbild für die Taufe. Deswegen heißt es hier, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Das ist die Taufe Jesu Christi, sein Tod, durch den wir gerettet sind. Und dann können wir, wenn wir uns taufen lassen durch die Wassertaufe, bekennen, dass wir das glauben und für uns in Anspruch nehmen, seinen Tod und seine Auferstehung. Und dieses Vorbild, was uns hier in diesen Versen 18 bis 22 mit dem Blick auf die Herrlichkeit im Übrigen auch in Vers 22 vor Augen gestellt ist, das soll uns motivieren. Wenn wir das noch mit reinnehmen, hier in Vers 22, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Er ist verherrlicht. Er ist dort, wo er hingehört. Dort, wo man in der Lage ist, ihn gebührend anzubeten. Und das darf uns auch ein tröstlicher Blickwinkel sein, der dieses Vorbild abrundet. Denn das ist auch unser Ziel. Und das muss auch unser Blickwinkel sein, weil wenn wir unseren Blickwinkel nur auf das richten, was uns umgibt, wenn wir uns also nicht vor Augen führen, dass wir hier eigentlich Gäste sind, Durchreisende, dann wird uns diese Entscheidung und die Folge dieser Aufforderung nach unglaublich schwer fallen. Wenn wir davon ausgehen, dass das hier unsere Heimat ist und wenn wir das in den Fokus bekommen, was uns umgibt, dann werden wir unwillkürlich immer hier auch unser Zuhause suchen. Das ist es aber nicht, sondern unser Blick soll sich nach oben richten, dort, wo wir die Ewigkeit verbringen. Okay, also die Frage, nach Gottes Willen leben, ja oder nein? Warum ist das so herausfordernd? Wir haben doch begriffen, dass wir ohne Jesus nicht klarkommen. Wir wissen, dass es gut und richtig ist. Und trotzdem ist es so schwierig. Und Petrus will uns hier motivieren, als einer, der das selbst erfahren hat. Wenn wir daran denken, wie Petrus Jesus Christus verleugnet hat. Von dem Petrus sprechen wir hier. Der sagt, trifft eine Entscheidung. Er weiß wie kein anderer, worum es geht. Er ist der gewesen, der schnell die Hand am Schwert hatte. Er ist der gewesen, der vorher noch beteuert hat, mein Leben setze ich ein. Das war das Ja. Das waren die Worte. Und sein Handeln hat dem aber nicht entsprochen. Da hat er gemerkt, wie herausfordernd das ist. Und das ist ja auch das, was uns begegnet. Das ist das, was wir erleben, wenn wir mit unserer Familie, anderen Familien begegnen, die mit diesem Zeitgeist klarkommen, die versuchen, sich da einzuordnen. Das ist das, was wir am Arbeitsplatz erleben. Das ist das, was wir in allen Beziehungen erleben. Wir haben im Herzen unser Ja dazu. Und aus dem Ja ein Ja zu machen, indem wir danach handeln, das ist die große Herausforderung, der wir jeden Tag begegnen müssen und für die wir ein Ja haben müssen. Und Petrus will uns hier motivieren, als einer, der weiß, wovon er spricht. Er sagt, denn es ist für uns genug, in Kapitel 4, Vers 3, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Das ist ja auch so ein Betrug, den ich in bestimmtem Alter bei meinen Kindern auch beobachten kann. Wenn die einfach mitschwimmen, dann sagen sie, nein, ich mache das, weil ich das will. Ja, aber das ist nicht der eigene Wille. Das ist ja die Lüge und der Betrug des Widersachers, dass er den Zeitgeist so warm empfehlen kann, dass man sagt, okay, das ist gut für mich, das mache ich. Und dann haben wir wieder dieses Bild von diesem Frosch, der so bei 36, 37 Grad vielleicht ab und zu, wie ein Jugendlicher mal merkt, dass das nicht so ganz gut läuft, aber rausspringen, boah. Und das ist auch unsere Situation, ja. Das betrifft nicht nur die Jugendlichen, die natürlich in besonderem Maße, weil der Widersacher weiß, dass er da einen Menschen vor sich hat, der nach Orientierung sucht, der Altes hinter sich lassen will, der sich selbst festigen will, der eine eigene Basis sucht, wo ein Umbruch stattfindet, ein Mensch, der sich ablöst und selbstständig werden will. Der ist schwach, den kann man leicht anstoßen und umkippen. Aber auch in unserem Leben gibt's Lebensabschnitte, wo wir schwach sind und wo der Widersacher gerne sofort auf den Plan kommt, um uns mit Lügen und Versuchungen zu verführen. Also das ist nicht unser Wille, der dem Willen Gottes widerspricht, sondern das ist der Wille der Heiden, das ist der Wille des Unglaubens, es ist der Wille dieses Zeitgeistes, den wir in 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 5 uns vor Augen gestellt haben. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen. Genau, wir lassen uns gehen, wir lassen uns mittreiben, wir stellen nicht die Fersen in den Boden und sagen, stopp mal, ich muss mal gucken, wo ich stehe und was um mich rum eigentlich alles vorbeiströmt. Indem wir uns gehen ließen in den Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Wir müssen uns nicht unbedingt in diesen Dingen wiederfinden. Wir können auch eine der Verhaltensweisen, der Eigenschaften, der Blickwinkel aus 2. Timotheus 3, 1 bis 5 wählen. Wir wissen alle, was gemeint ist. Und jetzt kommt die Herausforderung, die uns das Ganze zu einer Hürde werden lässt, dem ersten Jahr auch das zweite Jahr folgen zu lassen. Das befremdet sie. Ja, wenn wir nicht nur mit dem Mund reden, das kann man sich ja mal anhören, das ist ja noch völlig gefahrlos. Also dieses fromme Geplapper, das spielt ja noch überhaupt keine Rolle. Das kann man wegwischen. Was man nicht mehr wegwischen kann, ist, wenn es jemandem gelingt, ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wenn das machbar ist, dann klagt es mich an. Die Worte sind zunächst mal eine Meinung. Das ist okay, in dieser Welt gibt es so viele Meinungen, das ist überhaupt kein Problem. So eine Meinung, die kann man haben, die kann man nicht haben. Aber wenn jemand ein Leben lebt, was Gott ehrt, dann werde ich betroffen. Das macht einen Menschen, der in seinem Herzen doch die Frage nach Gott in sich trägt, ob er will oder nicht, das macht ihn betroffen. Und wenn wir durch unser Leben sprechen, dann befremdet das diejenigen, die neulich noch mit uns in diesem Bereich unterwegs waren, die unser vergangenes Leben kennen und erleben, dass wir diesem Leben den Rücken kehren. Ich erinnere mich an die Zeugnisse von mehreren Jugendlichen hier in der Gemeinde, die genau das beschrieben haben und die beschrieben haben, wie sie da in Spannungen gekommen sind, in allergrößte Zerreißproben, immer wieder zurückgesogen wurden in den alten Strudel, in die alten Bekanntschaften und erlebt haben, wie befreiend es ist, zu sagen, nein, das ist nicht mehr die Gemeinschaft, das passt nicht mehr zu mir und ich werde dort auch gefragt, was ich dafür einen Irrsinn betreibe. Also das befremdet sie und wir werden da mit Ablehnung konfrontiert und das ist das, was uns das Leben dem Willen Gottes gemäß zur Hürde macht. Denn wir möchten ja als Menschen eigentlich akzeptiert sein. Wir möchten wahrgenommen werden, so wie wir gesehen werden wollen. Wir möchten uns wohlfühlen. Wir möchten keine Konflikte. Das ist unbequem. Vor allen Dingen dann, wenn wir diesen Menschen ja auch noch, das ist doch die Herausforderung, in Liebe begegnen sollen. Wir wollen ihnen ja nicht aggressiv ihre Mängel vor Augen führen, sondern wir wollen durch das Leben, das wir Kraft der Gnade Gottes und aus keinem anderen Grund führen dürfen, ein Vorbild sein in Liebe und Demut. Auch das gehört nämlich zu dem Vorbild, das uns hier in Jesus Christus gegeben ist. Und Petrus spricht das auch im Kapitel vorher, in Kapitel 2, glaube ich, ganz ausdrücklich an. Genau, in Kapitel 2, Vers 23. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist nicht unsere Aufgabe zu richten. Unsere Aufgabe ist es, zu überzeugen mit der Entscheidung und dem zweiten Ja, mit den Taten, die dem entsprechen. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Ja, wir wissen das auch aus einer Bibelstelle in Philippa, wo auch in besonderer Weise die Gesinnung Jesu Christi uns vor Augen gestellt wird, aber mit einem bisschen anderen Blickwinkel, als es Petrus hier am Herzen liegt. Wo wir auch am Ende dieses Abschnitts erfahren, dass sich einmal jedes Knie vor Gott wird beugen müssen. Da kommt niemand drum rum, ob er das will oder nicht, da wird er nicht gefragt. Auch die, die sich gegen Jesus Christus entscheiden, werden einmal vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen über ihr Leben. Wenn es hier heißt, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist, dann ist damit sicher nicht gemeint, dass jemand in die Hölle gestiegen ist oder sonst wohin und Verstorbenen noch das Evangelium erklärt hat, sondern dann ist der jetzige Zustand derjenigen Menschen gemeint, die vorher die Gelegenheit hatten, die rettende Botschaft zu hören. Ja, deswegen heißt es in Vers 5, die Lebendigen und die Toten zu richten. Da sind auch welche unter den Toten, die sich eben für den Herrn Jesus entschieden haben. Und die dann eben zum entsprechenden Zeitpunkt zum ewigen Leben auferweckt werden. Den Vers 7 hatten wir uns schon ganz bedeutsam vor Augen geführt. Vers 8 und 9 gibt uns einen Ausblick. Wir wollen jetzt noch zum Schluss ein bisschen einen Blick haben auf das, was noch kommt. Heute ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen oder diese Entscheidung zu erneuern und sich zu fragen, wenn wir hier jetzt rausgehen aus dem Gottesdienst, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und wenn wir es wollen, wo müssen wir anfangen? Im persönlichen Leben, da ist jeder ganz persönlich gefragt, erstmal. Aber sicher ist es so, dass die Geschwister eine gute Unterstützung und eine wichtige und unvermeidliche, eine zwingende Unterstützung sind. Hier, wo wir uns gegenseitig helfen können, ist der Raum, wo wir uns stärken können. Durch Jesus Christus, durch das Schauen auf ihn und durch die Gemeinschaft untereinander. Und das ist der Blickwinkel, der uns hier aufgezeigt wird. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir Sünden unter den Teppich kehren sollen oder lasch werden sollen im Blick auf Gemeindezucht oder so etwas. Sondern damit ist gemeint, dass wir in Liebe miteinander, in Nachsicht miteinander umgehen sollen, damit wir auf das Wesentliche fokussiert sind. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Ja, wir haben das gerade in der Videobotschaft gehört. Da bleibt dann mal jemand 1, 2 oder 3 Stunden. Das macht Mühe, das ist okay. Genau, und wir kriegen dann den Ausblick noch. Der Bruder, der jetzt dann die nächste Predigt halten wird, darf dazu dann was sagen. Das gegenseitige Dienen in der Gemeinde. Und dann kommt noch das Thema des standhaften Leidens um des Christus willen. Und das ist schon wichtig, dass wir das heute gleich mit in den Blick bekommen. Wir sollen ja die Kosten überschlagen. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, gemäß dem Thema dieser Predigt, der Wille Gottes in meinem Leben ja oder nein, wenn ich dazu sage ja, dann ist das nichts, was heute erledigt ist, sondern dann ist das etwas, was mich Tag für Tag bis an mein Lebensende begleiten wird. Das ist etwas, was ich jeden Tag wieder bejahen darf und muss, indem ich aus der Gnade Gottes schöpfe, aus seiner Kraft, die eben alles darreicht, was wir nötig haben. Und dass das Standhaftigkeit erfordert, die sich aber lohnt. Ja, in diesem Sinne will ich schließen und uns allen die Wichtigkeit dieser Entscheidung nochmal ans Herz legen. Der Wille Gottes in meinem Leben, ja oder nein.